Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Bekannt ist Anne Raabe, die in Berlin szenisches Schreiben studiert hat, als Dramatikerin, Drehbuch- und Songschreiberin. Nun liegt erstmals ein Roman der Kleist-Förderpreisträgerin vor, Die Möglichkeit von Glück. Sie arbeitet darin einen Teil der DDR und vor allem der Nachwendegeschichte auf. Es geht Anne Raabe in diesem Debüt um Brüche in den Biografien ihrer Figuren, vor allem aber um Kontinuitäten faschistischer Gewalterfahrung über Generationen hinweg. Katharina Teutsch hat das episodische Erzählwerk gelesen.
Ein Gedicht von Wolfgang Herndorf ist Anne Raabes DDR-Familienroman Die Möglichkeit von Glück vorangestellt. Sein Sinn im neuen Kontext wird aber erst mit Abschluss dieser aufwühlenden Lektüre gründlich verfangen.
Am Ende, wenn die Welt vergeht und kein Gedicht weiß, wer wir waren, wenn kein Atom mehr von uns steht, seit 12 Milliarden Jahren, wenn schweigend still das All zerstiebt und mit ihm auch die letzten Fragen, wird es die Welt, die es nicht mehr gibt, niemals gegeben haben.
Anne Raabe, bisher ausgezeichnete Dramatikerin, wurde 1986 in Wismar geboren. Sie ist nicht nur ein Kind der Ostsee, sondern auch der Nachwendezeit. Zu jung, um den Systemwechsel als Zäsur erlebt zu haben, alt genug, um die biografischen Brüche im Leben der Eltern und Großeltern als Last auf dem eigenen Leben zu spüren. Denn eines konnten die besonders gut: Schweigen über die Gewalterfahrungen im Faschismus, an der Front und im Bombenhagel als Täter und als Opfer. Schweigen über die ideologischen Übersprungshandlungen im Sozialismus. Schweigen schließlich über den erneuten Systemzusammenbruch, das sich nicht zurechtfinden in den Selbstverständlichkeiten des neuen kapitalistischen Landes. Die Ich-Erzählerin, die mit 20 nach Berlin zieht und dort selbst eine Familie gründet, sagt rückblickend:
Meine Kindheit bleibt ein dunkler Traum, aus dem ich nicht aufwachen kann. Wenn ich sie träume, passieren ständig absurde Wendungen in zugleich seltsam vertrauter Umgebung. Die Menschen sehen ganz anders aus, aber ich erkenne sie hinter ihren Masken. Ich verirre mich in den bekannten Gassen und weiß sofort, dass ich hier schon einmal falsch abgebogen bin. Im Nachhinein erkenne ich die Zeichen, die ich übersehen habe oder ignoriert.
Zum Beispiel gab es da in Stines Teenagerzeit eine Party-Location, von der die Erzählerin später erfährt, dass es sich um einen ehemaligen Jugendwerkhof handelt. Stines Mutter, die als Erzieherin gearbeitet hatte, musste das Heim gekannt haben. Im Gesetzesblatt der DDR heißt es, der Aufenthalt im Jugendwerkhof stelle eine Etappe im Prozess der Umerziehung dieser Kinder und Jugendlichen dar.
Ich las davon zum ersten Mal und rief Mutter an. Sie hatte mich an diesen Ort gefahren, ohne auch nur ein Wort zu erwähnen. Wusste sie vielleicht nicht, was dort nur wenige Jahre zuvor passiert war?
Stine beginnt, in den Archiven zum DDR-Alltag zu forschen. Und sie findet heraus, dass sich die Kinder aus dem Jugendwerkhof an den Tagen, an denen die Chemie auf die Äcker gesprüht wurde, am Rand der Felder aufstellen mussten.
Sie wurden, genau wie das Land, mit Schädlingsbekämpfungsmittel besprüht. Ihre besudelten Kleider markierten für die Aufseher, welche Felder von den Flugzeugen schon überflogen worden waren und wo noch gesprüht werden musste.
Als sie ihre Mutter mit diesen Praktiken der sozialistischen Volkserziehung konfrontiert, beißt sie auf Granit. Und darin erkennt die Erzählerin ein kommunikatives Familienmuster. Wieso wurden nach der Wende so wenige Ostfamilien nach ihrem Verwicklungsgrad in das SED-Regime gefragt, denkt Stine. Und zwar jenseits der allzu einfachen Täter-Opfer-Logik, die sich vermeintlich aus den Stasi-Akten ablesen lässt. Die politische Alltagskultur der DDR wurde nicht aufgearbeitet, sondern abgewickelt. Und wenn heute die halbprivate Äußerung des Springer-Chefs Matthias Döpfner, die Ossis seien entweder Kommunisten oder Faschisten, für empörte Reaktionen sorgt, dann ist das symptomatisch für den verkürzten westdeutschen Blick auf die zweite deutsche Mentalitätsgeschichte. Denn fragen müsste man nach den Beschädigungen gleich mehrerer Generationen im Windschatten einer Ideologie, die eine Gesellschaft zwar als Besserungsanstalt entwarf, aber die Gewalterfahrungen aus Krieg und Diktatur unbehandelt ließ. Anne Raabes Roman öffnet mit seinen Schilderungen auch der traumatischen Erfahrungswelten von Stines Großeltern einen Diskurs, von dem man erst beim Lesen merkt, dass er in all den Artikeln über Pegida, Querdenker-Demos und zynische Springer-Chefs nicht wirklich geführt wird. Rabes Erzählerin erinnert in schmerzhaften Episoden an eine durch viele Formen von Gewalt geprägte Kindheit, an der Peripherie der Peripherie.
Allen war klar, wie groß das Elend war und dass die Statistik nicht stimmen konnte. Es waren viel mehr Arbeitslose, als die offiziellen Zahlen vermuten ließen, und auch die sahen ja nicht gut aus.
Anne Rabe verbindet Archivarbeit mit politischem Essayismus und episodischer Autofiktion. Dabei leistet sie sich keinen einzigen stilistischen Ausrutscher. Ein Debüt, das über die Bedingungen nachdenkt, die das Glück 1989 vielleicht doch noch möglich gemacht hätte.
Katharina Teutsch über den Roman von Anne Rabe, Die Möglichkeit von Glück. Klett-Cotta Verlag, 367 Seiten, 24 Euro.